Schauen wir mal, wie der Abend heute wird.
In meinen 20 Jahren des Lesereisens durch dieses unsere Land habe ich immer die Erfahrung machen müssen, wie das Publikum begrüßt wird vor so einer Veranstaltung, so wie heute auf diese nette Weise. Und ich fand es aber immer, egal wie das passiert ist, nicht gebührend genug. Da habe ich immer gedacht, wenn Sie sich schon aufmachen zu einer Literaturveranstaltung, sollen Sie aber so richtig begrüßt werden. Und deswegen habe ich angefangen, das selbst zu übernehmen. Deswegen werde ich Sie jetzt alle einzeln begrüßen. Sehr geehrte Damen und Herren, hochverehrtes Publikum, liebe Gäste, liebe Gastgeber, liebe Freunde und Bekannte, Sie sind heute natürlich auch da, liebe Leserinnen und Leser, liebe Privatversicherte. Die gesetzlich Versicherten, die begrüße ich etwas später. Sehr geehrte Legenden und ihr innerlich Bebenden und dann ihr einfach so durchs Leben schwebenden Besitzer eines Kajaks. Und jeder in diesem Saal heute Abend, der in einer Sache so richtig gut ist, besser als alle anderen hier Anwesenden. Denkt mal darüber nach, was da sein könnte. Ich bin überzeugt, ihr, jeder einzelne von euch, kann eine Sache besser als alle anderen in diesem Saal. Denkt mal nach, was da sein könnte. Herzlich willkommen, Wärmedämmungsfachberater. Werte Erscheinungen, werte Lastenradfahrer, die den Bürgersteig nehmen. Ich grüße euch herzlich, ihr IT-Spezialisten. Schön, dass ihr euch ausgelockt habt. Dazu ein Hallo an alle Cloud-Architekten. Und wie schön wäre da das materielle Pendant? Was machen Sie beruflich? Ich gestalte Wolken. Hochgeschätzte, über allem Stehende und auch hier unter Zuständen Leidende und natürlich alle, die stehen oder leiden, je nachdem, ich grüße euch alle herzlich, alle, aber am allerherzlichsten grüße ich diejenigen, die nicht aus eigener Kraft schaukeln können. Ich bin einer von euch. Guten Abend, Shakespeare im Original Lesende, die das alle wissen lassen. Mit frühen neuenglischen Zitaten bei der Einladung zum Gänsebraten. Ist doch gut, ist doch super, ist doch schön, etwas können, das kaum jemand interessiert. Ist doch schön. Sonst geht das verloren, das meine ich ernst, wie echtes Handwerk oder Geduld miteinander. Sonst geht das verloren, wie das ehrliche Zugeben, etwas nicht zu wissen. Oder jetzt aktuell der Dorsch in der Ostsee, der geht uns verloren. Unser Dorsch geht uns verloren, ich meine das ernst. Guten Abend, Verliebte. Mannheim, bitte, also... Ich war noch nicht in Hannover, da haben sie gejubelt, in Hannover. Guten Abend alle, die heute schon mal gestaunt haben. Guten Abend alle, die heute etwas gebaut haben. Aber noch schöner, alle, die heute etwas kaputt gemacht haben und sich darüber sogar vielleicht gefreut. Ja, liebe Lehrerinnen, hallo, es sind immer Lehrerinnen dabei. Alle Lehrerinnen ganz Mannheim sind heute hier. Wer noch nie dabei war, sind Piloten. Ist heute ein Pilot oder eine Pilotin dabei? Es ist nie ein Pilot dabei. Neulich war einer, der meinte, du kannst nicht Pilot sein. Also du bist entweder Pilot oder nicht. So. Ich frage deswegen, nicht beliebig, ich habe gerade gelesen, zuletzt verhindern immer mehr Piloten Abschiebungen. Ich wollte Danke sagen. Es waren 600 Abschiebungen durch Piloten verhindert worden. Deswegen erwähnt. Ich wollte Danke sagen. Herzlich willkommen, liebe Podcaster und alle, die mit Händen essen, wenn sie alleine sind. Aber vor allem auch an die Anwesenden, die alleine mit Händen essen, wenn sie nicht alleine sind. Finde ich super. Grüß dich, Frühling da draußen und euch, heimliche Raucher, grüße ich heimlich auch. Euch, lieben Steuerfachangestellten, euch zolle ich Respekt. Dazu ein herzliches Willkommen heute Abend allen Freiberuflern, die sich bei der Steuererklärung, die wissen schon Bescheid, manchmal so ein paar Namen ausdenken für den Bewirtungsbeleg. Bei mir ist es immer ein Jürgen. Das weckt Vertrauen irgendwie. Liebe den Herd zu Hause vorhin Angelassene. Liebe Feuerwehrleute. Liebe Abonnentinnen einer Sache in diesem Saal, die sonst keiner abonniert hat. Ich will es nicht wissen. Und dann ihr Seltsamen und ihr Normalen. Ein Toast auf alle dazwischen. Aber wer will schon sagen, wer was ist und wer nicht? Bitte nicht, bitte nicht. Wir sitzen doch alle in diesem gleichen Kahn. Wir sitzen doch alle in diesem gleichen Saal. Träumen davon, wie es besser gehen könnte. Für mich, für dich, für sie, für alle. Guten Abend, Jens Spahn. Wie es um 3 Grad kälter wurde. Liebe den Mindestlohn verdienenden und dabei maximal funktionieren, der liebe Schuftende, liebe Nervöse, liebe Diagnosen, liebe Prognosen, liebe Neurosen und all diejenigen Hochgeschätzten, die ihr euch über Steuerflüchtlinge eher erregt als über Kriegsflüchtlinge, euch sage ich meinen Dank. Dann noch guten Abend, ihr Schafhirten und uns Schlaflosen schon mal guten Morgen. Mein Name ist Sascha Stanisic. Vor vielen Jahren begrüßte mich ein Buchhändler in Magdeburg mit Herr Stasinix. In Magdeburg hat das gut gepasst. Ich habe ihn auch nicht korrigiert. Ich habe ihn nicht korrigiert. Warum nicht? Denn das war irgendwie genauso falsch wie auch richtig. Stasinix. Es war vor allem dazwischen. Und dazwischen, dazwischen lauern die allerbesten Geschichten. Da also, wo die Ambivalenzen wohnen, wo etwas nicht nur wahr ist, sondern wahr sein könnte. Da lauern die besten Geschichten, liebe Weltveränderer, liebe Wikipedia-Artikelverbesserer. Und jeder Einzelne in diesem Saal heute Abend, der schon mal jemanden anderen unter einem YouTube-Video auf einen logischen Fehler hingewiesen hat. Und dabei freundlich geblieben ist. Mir gelingt es nicht. Guten Abend, ihr verlorene Wetten und ein herzliches Hallo allen, die angesichts der Weltlage keinen Sinn mehr sehen im Machen von Betten. Ja, uns solchen gilt dieser Trost. Es wurde nachgewiesen, das Bett eine Zeit lang zerwühlt zu lassen, das trägt positiv zu der Hygiene der Schlafstätte bei. Die unglatten Dinge, die lüften besser. Liebe unglatten Dinge, liebe Ungewissheiten, liebe Unsicherheiten, liebe erschütterten Zuversichten. Heute Abend wollen wir gemeinsam euch etwas optimistischer denken. Das brauchen wir auch manchmal. Aber nicht, weil wir die Hoffnung haben, dass alles gut ausgehen wird. Nein, Hoffnung von der Hoffnung allein, da wird besser nichts. Wir wollen eine Hoffnung erkämpfen und erhandeln. Das wollen wir, statt immer weiter zu scrollen und weiter in den eigenen Bart zu grollen. Ihr Guten, die gerne organisieren. Ihr Vergeblichen, die gerne philosophieren. Irgendwie sind wir weniger geworden, oder? Weil früher, wisst ihr noch, die Partys und die Küche, wie wir dort versammelt standen um den kalten Nudelsalat. Ja, ja, liebe Nostalgie, liebe Urologie ist es bei mir inzwischen vornehmlich. Und guten Abend auch an alle, die da hinten im Dunkeln gerade Candy Crush auf den Knien spielen. Ich nehme das wirklich niemandem übel. Auch der Schriftsteller ist, finde ich, am meisten Schriftsteller dort, wo er spielt. Mit der Wirklichkeit und mit der Zeit, mit der Zärtlichkeit zwischen Bild und Wort, mit der eigenen Biografie, aber auch mit den euren dort. Und wie er versucht, dass er empfindet, wo er bloß erfindet. Liebe Liebhaber von Statistiken, liebe Leserinnen von Studien, eine neue Studie zeigt, dass Bürgergeld sichert nur das Überleben. Die Inflation frisst die Anpassungen auf. Also führt das dazu, dass über die Hälfte der Bezieher keine unerwarteten Ausgaben tätigen kann. Liebe soziale Teilhabe aller, liebes würdevolles Leben. Fast jeder Sechste in unserem Land ist von Armut betroffen, aber wahrscheinlich nicht in diesem Saal, nicht wahr? Nicht in diesem Saal. Liebe Männer, die in der Bahn die Schuhe ausziehen. Und all jene, die auf die Ruhe im Ruheabteil hinweisen, während im Mittelmeer immer noch Menschen ertrinken. Liebe, unfaire Parallelsetzungen, was soll das denn im ständigen Aushalten der Diskrepanz zwischen unseren Privilegien und der anderen Katastrophe? Liebe Menschen, die Prostata sagen, wenn sie anstoßen. Wir kennen sie alle. Statistisch gibt es eine Person in jedem Freundeskreis, die das tut. Liebe Migränepatienten, liebe Triptane, liebe Verbündete, die Rosenkohl mögen. Und einen außerordentlich schönen Abend wünsche ich heute allen Hobby-Rennradfahrern, die in ihren Hobby-Rennradfahrerklamotten jeden Sonntagmorgen nach Mannheim fahren, nach Weinheim fahren, aus Mannheim, und dann in ihren Hobby-Rennradfahrerklamotten zurück nach Hause, pünktlich an den Frühstückstisch. Liebe Entfremdete von der eigenen Arbeit, vom eigenen Rücken Entfremdete auch, von den Sehnsüchten der Jugend Entfremdete und ihr Lieben vom eigenen Mann oder Frau Entfremdete, sowie die, die immer noch hoffen, dass die Liebe niemals endete, es ist nicht zu spät. Es ist nie zu spät. Und auch ihr, die sogar von der Entfremdung so ein bisschen entfremdet seid, die also alles nur noch hinnehmen, weil doch alles oder das meiste unveränderlich scheint, zu groß, zu weit, zu schwer, zu krass, und wie will man anders, was soll man tun, es ist doch alles umsonst, es geht, etwas geht immer, etwas lässt sich tun, die kleinste Kleinigkeit kann eine Veränderung herbeirufen, das wissen wir alle, natürlich nicht für alle, nicht wahr, liebe Pflegerinnen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus, liebe Erzieherinnen, die in 3 Monaten das Land freiwillig verlassen müssen, liebe bereits abgeschobene Träume und am allermeisten diejenigen, die Friedrich Merz als Probleme im Stadtbild sieht, ihr gehört natürlich zu diesem Land. Die Bänke jene, auf denen man extra Metallstangen montiert hat, damit sich dort niemand hinlegen kann, der kein Zuhause hat. Das sind Probleme im Stadtbild. Guten Abend an alle, die heute Abend hier dieses eine Geheimnis mit sich tragen und gerne loswerden wollen. Später am Büchertisch, ich bin für Sie da. Guten Abend an alle, die eine Prothese tragen. Guten Abend an alle, die leicht alkoholisiert hierher gekommen sind. Ein Applaus bitte für alle, die eine Herzmassage können. Ein Applaus auch für alle Heizungsinstallateure mit freiem Termin. Aber besondere Grüße gehen heute Abend innig an all diejenigen, die auf die Frage, wie geht's mit, willst du das wirklich wissen, antworten. Liebe Züchter seltener Lebewesen, liebe Erfundene, euch grüße ich stets erlesen und euch andere, ihr realistisch Gebliebenen, mit euch stoße ich nachher am Tresen an. Sehr geehrte, hochgeschätzte, mich hochschätzende Mannheimer und extra Angereiste aus der Provinz von Edingen, werte Damen und Herren, die sich heute Zeit nehmen für Literatur, liebe Eltern von Kleinkindern, die ihr einfach mal ein paar Minuten in Ruhe schlafen wollt, heute haben wir Platz für jeden. Sehr geehrte Damen und Herren, verehrtes Publikum, hochgeschätzte Gäste, liebe Gastgeber, liebe Freunde, liebe Bekannte, liebe gesetzlich Versicherte. Vorhang auf für ein bisschen Literatur. Vielen Dank. Ich wollte gerade noch sagen, einen herzlichen Applaus für Andreas Platthaus, aber der ist schon da.
Meine Damen und Herren, liebes Publikum an den Rundfunkempfängern, Sie glauben das wahrscheinlich nicht nach der letzten Viertelstunde, aber ich bin sowas wie der Moderator. Moderator, das können Sie sich natürlich etymologisch simpel erklären, kommt von moderat. Meine Rolle heute Abend wird, wie Sie ja schon gemerkt haben, extrem moderat sein. Trotzdem habe ich mich unglaublich darauf gefreut, diese Rolle auszufüllen, gerade weil das eben gar nicht so viel Mühe macht, in jeder Beziehung nicht. Und mit Sascha Stanišić zusammen zu sein, das wissen Sie natürlich als sein Publikum sowieso, aber ich weiß es dankenswerterweise seit einiger Zeit auch, ist ein unfassbares Vergnügen. Und als ich dieses Buch hier sah, mit einer Sammlung seiner Reden, habe ich mich an unser Kennenlernen erinnert. Das war 2008, denn das war anlässlich einer Rede, die Sascha Stanišić gehalten hat. Das war der Doderer Förderpreis. Diese Rede ist hier nicht drin und ich muss Sie direkt warnen. Ich hörte ja, wie da schon ein bisschen Reklame jetzt gemacht wurde für den Büchertisch. Wenn Sie glauben, dass die Rede, die Sie gerade gehört haben, in diesem Buch drin ist, täuschen Sie sich. Die ist da leider auch nicht drin. Also Sie müssen mit Enttäuschungen rechnen. Und ich werde meine Enttäuschungen auch noch artikulieren, denn insgesamt habe ich 5 Reden von Sascha Stanišić gehört, also im Saal. Davon sind nur 1,5 in diesem Buch drin. Als ich dann in Wikipedia nachgezählt habe, wie viele Preise du gewonnen hast, 29, und dann feststelle, dass gerade mal 9 Reden in diesem Buch drin sind und eine ist nicht mal bislang gehalten worden, habe ich doch überlegt, wie kommt man überhaupt dazu, so ein Buch zusammenzustellen?
Ja, ich denke, das ist ein relativ logisches Verfahren der Selbstkritik bei der Lesung dieser Texte, die ich da immer zu einem bestimmten Anlass geschrieben habe, dass man einfach feststellt, man ist weiter irgendwie. Und die Gedanken, die man mal hatte, die Ideen, die man mal mitteilen wollte, die Appelle, die man auch vielleicht stellen wollte, sind nicht mehr gültig, nicht mehr gut vorgetragen, ästhetisch nicht pleasing enough oder sind einfach auch nicht mehr aktuell. Und dann passiert eben das, dass man dann aus fast 30 Reden und mehr, es waren ja noch nicht nur die Reden, die ich zu Preisanlässen gehalten habe, dass man sagt, okay, das sind die best 9. Also das sind die für mich, die ich am besten eitlerweise fand von mir, genau.
Nun fehlt, glaube ich, deine berühmteste Rede. Das wird die gewesen sein, das ist eine ganz kurze, die du beim Deutschen Buchpreis gehalten hast. Die haben Menschen in Frankreich nicht so gerne gehört, zumindest Einzelne dort. Warum hast du sowas nicht aufgenommen, wo man ja auch sagen könnte, man nimmt auch das, was vielleicht das Publikum erwarten würde?
Genau, das war eine Rede, die ich zum Anlass von der Verleihung des Deutschen Buchpreises an mich gehalten habe. Und der Anlass für die Rede war die Verleihung des Nobelpreises an Peter Handke, den ich aufgrund seiner Äußerungen und seiner Text ja sehr interessant finde. Und in dieser Rede habe ich mein Unbehagen geäußert. Nun habe ich aber in diesem Band jetzt eine Rede, die das Unbehagen noch länger erklärt, was ich an der Art und Weise, wie Peter Handke oder wie überhaupt Autoren die Welt sich vereinnahmen durch Recherchen und sie dann in Texte umwandeln, wie sie vorgehen oder wie ich denke, dass sie vorgehen sollten. Und das fand ich eine viel elegantere oder vielleicht plausiblere oder nachvollziehbare Antwort als dieser kurze Einwurf von etwa 3-4 Minuten, den ich damals im Zug zusammengebaut hatte auf dem Weg nach Frankfurt. Und deswegen ist die Rede quasi statt der kurzen Frankfurter Rede ist eine längere Erklärrede, worauf es mir anging. Also welche Art von Betrachtung der Wirklichkeit ich den Schriftstellern, Schriftstellerinnen zutraue oder mir wünsche von uns allen und wie wir vor allem in Themen wie Krieg, Flucht, Vertreibung oder in dem Fall auch Genozid, wie wir mit Fakten umgehen sollten. Das ist ein Text, den ich quasi damals hätte lieber halten sollen, weil der dann wirklich erklärt, wo mein Standpunkt ist. Statt diesem kurzen Text, den ich damals impulsiv gehalten habe, zu dem ich zwar immer noch stehe, aber den ich doch sehr impulsiv fand.
Wie würdest du die Halbwertszeit von Reden einschätzen? Für mich war auffällig, dass eigentlich alle Reden, die da drin sind, aus den letzten 10 Jahren sind. Deine Preisgeschichte, wie ich dann festgestellt habe, geht aber zurück bis 2004. Also schon sehr, sehr lange. In gewisser Weise lässt du uns 12 Jahre deiner Reden hier überhaupt nicht genießen.
Ja, aber ich habe zum Beispiel heute diese Sache mit dem Stadtbild. Ne? Das ist noch frisch genug. Wir wissen davon alle. Aber ich glaube nicht, dass ich in 2 Jahren sehr viele Leute will. Einigen wird es noch ein Begriff sein.
Weil du bist aber optimistisch.
Ja, es ist wirklich. Ich denke, viele Dinge verschwinden aus dem Alltag, weil banal gesagt so viel passiert um uns herum. Und gerade solche Reden, die voll mit aktuellen Bezügen waren, haben wirklich eine relativ kurze Halbwertszeit. Und die gelten für das Publikum im Saal zu diesem einen Augenblick. Und dann sind sie raus aus der Welt und verkümmern irgendwo. Und ich denke, dass es bei manchen Dingen, so gerade die nicht so eine allgemeine Thematik behandeln, nicht mal ein Jahr dauert und dann kann man sie eigentlich nicht mehr halten, weil man sich auf politische, gesellschaftliche Ereignisse bezieht, die eben schon passé sind und auch niemanden mehr interessieren. Und daraus beginnt man keinen Punkt. Deswegen sind diese Reden, die ich hier heute habe, versammelt, die sind schon, sagen wir mal, allgemeingültiger. Die versuchen sich nicht unbedingt über aktuelle Ereignisse eine Pointe zu erarbeiten, sondern es ist der Blickpunkt auf Recherche, also ein großes Thema. Ein Blickpunkt auf, die Rede werden wir heute hören, wie ich versuche, sagen wir mal, die Empathie füreinander zu beflügeln, warum ich sie so wichtig finde und wie ich sie vermisse oft. Das sind Reden, die man immer halten kann, weil sie, finde ich, allgemeingültige Ideen behalten und die verfallen hoffentlich nie. Also eine Rede über Empathie, hoffentlich verfallt sie niemals. Alle anderen müssen leider 10 Jahre warten und dann kommt alles wie Mode wieder hoch oder so.
Wie sieht es mit der Dramaturgie im Buch aus? Ich fand überraschend beispielsweise, ich glaube, es ist in der ersten Rede direkt, wo du eine Figur ansprichst, die bei dir in den Büchern tatsächlich immer wieder vorkommt, dein alter Deutschlehrer, dem du sehr viel verdankst. Der wird da erwähnt und da wird eben auch erwähnt, den hast du schon ganz häufig erwähnt in anderen Kontexten. Und dann später kommt wiederum eine Rede, wo er tatsächlich auch eine wichtigere Rolle drin spielt. Wie schwierig war es, die Reihenfolge dieser Reden festzulegen im Buch?
Ja, dadurch, dass sie alle so für sich stehen, gibt es keine echte Dramaturgie, aber dann doch, wenn man die Themen sich anguckt, die ich erwähne, ob es jetzt Identität ist oder eben biografische Inhalte, dann kann man schon so einen Faden ziehen. Und den habe ich versucht wirklich zu ziehen, dass man eben eine Figur mal vorstellt, wie in einem Roman, in einer Erzählung, sie hat bekommen einen ersten Einblick in das Leben einer Figur oder in das Leben eines Themas und später weitet sich das aus und man kommt andere Aspekte dazu. Also gibt es schon so einen Rahmen, der das Ganze irgendwie versucht zu setzen. Und das andere, worauf ich geachtet habe, ist, dass eine eher theoretische Rede immer auf eine eher spannende folgt. So, dass sie immer denken, oh, das ist aber langweilig. Oh, das klingt aber gut. Oh, das ist aber langweilig. Oh, das klingt aber gut. Also es ist so ein Auf und Ab. Also ich schlage Ihnen vor, lesen Sie jede zweite Rede. Und da kommen Sie auf Ihre Kosten.
Als das Buch angekündigt wurde, haben natürlich viele Leute, die sehr, sehr dringlich auf ein neues Buch von dir gewartet haben, dann so gesagt, oh, da hat es sich jetzt aber mal bequem gemacht. So ein bisschen Resteverwertung oder sowas. Ist dem so?
Ja, ja. Okay. Ich habe Kohle gebraucht. Nein, das ist gar nicht so. Also wir sprechen oft in verschiedenen Konstellationen darüber, was so die Rolle des Schriftstellers, des Intellektuellen, des Künstlers, des Journalisten ist. Also was können wir, die, sagen wir, in diesem Raum voller unsichtbarer Sätze, die wir dann komponieren und zu Bedeutungen machen, was können wir eigentlich in diesen Zeiten tun? So, wie können wir aus der Fähigkeit oder dem Beruf, Worte zu setzen, zusammenzuführen, Einfluss nehmen auf was auch immer? So, bei einem Roman ist diese Einflussnahme basiert auf einer Mikrodosis immer. Also da ist der Humor, da ist eine interessante Figur, da ist die Spannung, da ist der Thrill von einem Kriminalfall, jedem oder jeder der seine, was er mag. So. Bei essayistischeren Fachtexten, so wie die Reden sind, bei appellartigen Texten, gibt es ja immer so eine Art von Versuch, jemanden von etwas zu überzeugen. Und ich dachte eben in dieser, warum mache ich dieses Buch jetzt? Das ist mein Mittel, Leute zu überzeugen von Dingen. Das ist das, was ich kann. Ich kann nicht so viele Dinge. Ich kann eine wirklich, wirklich gute Pilzsoße und ich kann das. So. Und ich dachte mir wirklich, wo hast du das schon mal gemacht? Und das waren die meisten meiner Rede haben noch eine gesellschaftliche, politische Ader in sich. Sie haben es schon gemerkt bei dieser ersten, dass da immer wieder unsere gemeinsame Lebenswirklichkeit als Bürger dieses Landes vorkommt. Und die Antwort ist also die, ich fand, es ist eine gute Zeit für mich als Schriftsteller, Position zu beziehen. Und die Position habe ich meistens bezogen in meinen eben essayistischen Texten, in meinen Reden. Und deswegen kam die nochmal. Und dann hat sich aber, das ist wahrscheinlich die nächste Frage, die Schwierigkeit dargestellt, dass sie tatsächlich auch teilweise veraltet waren. Und dann habe ich mir die Gewissensfrage gestellt, darf man so eine Rede, die man ja einmal so für einen Rahmen gehalten hat, vollkommen umkrempeln, so eine Idee behalten und drumherum einen ganz neuen Text machen? Wie fühlen sich die Preisgeber dann, die mir einen Preis gegeben haben und ich habe diese Rede da gehalten und die ist heute vollkommen anders? Die erwähnt nur kurz den Preisgeber und dann ist sie nicht mehr.
Hat schon jemand den Preis zurückgefordert?
Nee, noch nicht, aber okay. Einige haben gesagt, war das nicht anders, als sie bei uns waren?
Was ja immerhin zeigt, dass sie dir zugehört haben.
Die haben zugehört,
so
ja.
Schlecht.
Manche haben Candy Crush auf den Knien gespielt.
Das heißt, es hat schon noch eine ganz starke Redaktion auch der Rede richtig stattgefunden.
Es hat bei einigen wirklich eine vollkommene neue Überarbeitung. Es war quasi der Grundgedanke, bleiben wir bei der Empathie und dann der Versuch, weil die Rede ist ja ein Vortragsgenre. Also ich will sie auch überzeugen durch die Art und Weise, wie ich das mache und nicht nur in dem, was ich da sage. Das heißt, eine gute politische Rede zum Beispiel lebt auch von der Gestik desjenigen, der das hält. Vielleicht sogar eine Figur, die die ganze Zeit in dieser Rede eine Rolle bekommt, wie bei einem belletristischen Text. Also wir erzählen eigentlich, gute Reden sind erzählte Reden. Die haben sehr viele Parameter eines normalen Geschichtenerzählens. So. Und es ging jetzt für mich darum, sie aber auch lesbar zu machen, dass sie also als Leser und Leserin dieses Buch nehmen können und, interessant, dass sie also ohne mein Rumhampeln hier vorne das Gefühl haben, sie lesen einen Text, der ihnen was bringt. Und das war zum Beispiel ein Kriterium der Überarbeitung, wie mache ich aus einem Vortragstext, einem rhetorisch auch durch Improvisation, Bezüge im Saal Text, wie mache ich einen, der in ruhigem Kämmerchen zu Hause ohne meiner Person auch gut konsumierbar ist.
Ist das jetzt komplizierter als einen Roman zu schreiben oder einfacher?
Ja, es ist einfacher, weil schon dein Grundgerüst da ist. Also die Idee ist da, die Argumente sind eigentlich auch da, die Pointen sind da. So. Und ein Roman ist erstmal nichts da außer der Idee. Mhm. Und das war schon eine einfachere Arbeit. Aber es hat doch relativ lange, also fast ein Jahr gedauert, bis ich das wieder so hatte, wie ich es haben wollte.
Meine Güte, ein Jahr ist dann wirklich ein ordentlicher Einsatz.
Ja, aber das ist ja viel Honorar und der Verlag muss auch das Gefühl haben, der arbeitet. War viel auch im Urlaub auch.
Wo ich jetzt schon Roman angesprochen habe, ich gebe zu, ich warte natürlich sehr dringlich auf einen Roman und du hast ja bisweilen auch in einzelnen Reden, ich erinnere mich, als du Stadtschreiber in Mainz, glaube ich, warst oder so, da hattest du eigentlich schon an einem Romanprojekt gearbeitet, wo du damals erzähltest, ja, das wird noch ein, zwei Jahre brauchen, das ist mittlerweile lange her, das war vor der Pandemie. Die Schillerrede, die hier auch drin ist, die brachte das Motiv eines Stuhls, wo du auch sagtest, das wäre auch was, wo du vielleicht mal was draus machen würdest. Woran liegt es, dass du es nicht machst? Hältst du dich zu sehr mit so mit netten Sachen auf?
Ja, das klingt jetzt komisch, aber ich muss schon sehr überzeugt sein, dass das, was ich mache, echt gut ist. Also ich will sie ja alle nicht enttäuschen und dich natürlich auch nicht so, und mich auch nicht. Und ich stelle schon fest, dass viele meiner Versuche einfach etwas, so eine Art Anspruch nicht erreichen. Und ich gebe mir da Mühe, denke darüber nach, schreibe Seiten ins Land und denke dann manchmal auch, wie ich nach einem Jahr, das ist es einfach nicht. Und dieses Gefühl, das ist es einfach nicht, dem muss man wirklich zuhören. Das muss man auch ehrlich akzeptieren, dass so ein Arbeitsversuch auch im Nichts enden kann. Wir sind immer noch Künstler, wir erschaffen da etwas, was einen selbst befriedigen muss. Und wenn es das nicht tut, dann glaube ich nicht, dass es sie befriedigt. Und deswegen sind sehr viele von diesen Projekten leider auf dem Schutthaufen der Festplatte gelandet und werden dort auch bleiben. Aber ich mache wieder einen Roman.
Es ist immer wieder schön, wenn man über die Romane reden hört.
Also ich hatte heute hier in Mannheim, wo natürlich alle schönen Dinge beginnen, mit meiner Verlegerin die Rahmenbedingungen dafür ausgemacht und wie wir das angehen. Und es gibt auch zwei Ideen.
Zwei Ideen ist ja schon mal nicht so
also
schlecht.
Also 2030 bin ich wieder hier.
Der Titel dieses Buches ist umständlich. Mein Unglück beginnt damit, dass der Stromkreis als Rechteck abgebildet wird. Aber du hattest ja nun auch zuletzt eine, nennen wir es, Erzählungssammlung. Man könnte auch sagen, es war eigentlich ein Roman in Einzelepisoden, der auch so einen wahnsinnig umständlich, geradezu barocken Titel hat. Ist das jetzt so etwas, woran du dich verliebt hast? Also darf es gar nicht kurz genug sein?
Nein, das ist wirklich, ich suche mir diese Titel tatsächlich nach der Pestlichkeit. Also wenn ich mit dem Titel gut zurecht kann und der passt tatsächlich zu etwas, was ich hier erzählen kann, in dem Fall auch mit dieser Diskrepanz zwischen der Vorstellung, die wir von Dingen haben und den Begriffen, die wir für diese Dinge haben, also ein Stromkreis, der als Rechteck abgebildet wird. Wir haben in Physik sehr viel Zeit verbracht, um genau darüber zu sprechen, warum das so ist. Das haben alle dankbar angenommen. Ich glaube auch der Physiklehrer. Also es muss schon passen. Es ist einfach wirklich ein Zufall jetzt, dass zwei Bücher hintereinander mit langen Titeln kamen. Davor war ja Herkunft, vor dem Fest, Fallen,
Stelle. Es war so alles so markant,
alles ganz,
genau.
Ganz kurze
und dann
Titel.
Plötzlich fängst du an, so blumig zu werden.
Ja, also es ist aber auch schön, weil die Buchhändler so ein bisschen verzweifelt sind. Das finde ich immer sehr schön. Wie heißt das Buch, das mit Unglück, das Sie wissen doch und so.
Also es ist vor allem katastrophal für die Bestsellerlisten, die Einträge.
Ja,
ich weiß
abkürzen.
Nie, wie die das in diese Spalten dann so kriegen. Warum gelingt es nicht, mehr Leuten wie du öffentliche Reden zu halten? Ich verstehe das nicht. Lass uns einen kleinen Workshop diesbezüglich einfach mal probieren. Du sagst selbst, du hast Literaturwissenschaft studiert. Ich würde mal vermuten, da lernt man nicht das Auftreten mit der eigenen Literatur. Da lernt man vor allem Schreiben. Zumindest in Leipzig ist das so. Und da hast du ja unter anderem auch studiert. Wie kommt es zu einer solchen rhetorischen Freude einfach am Auftritt wie bei dir?
Also es gibt so ein paar Mittel, so wie die, also vorhin habe ich eins erwähnt, also man braucht immer Figuren, finde ich, auch für Reden, die theoretische, politische, gesellschaftliche Zusammenhänge ins Zentrum zu stellen. Man könnte über die Sache reden, aber ich finde sie immer darstellbarer, vortragbarer, verständlicher für Sie, wenn wir das über Menschen erzählen. Das ist eigentlich im Grunde Show, don't tell, das aber in vielen Reden nicht so viel Platz einnimmt oder seltener so viel Platz wie bei mir einnimmt. Und das, finde ich, macht aber eine Rede aus, dass man das hat. Das zweite ist eine Mischung aus Humor, ganz egal, worüber man spricht, natürlich mit gewissen Grenzen, wann man den einsetzt, und dem gebührenden Ernst an der Sache. Humor ist ein Mittel zum Schaffen von mehr Aufmerksamkeit, weil wenn Sie lachen, sind Sie da. Sie sind da, Sie sind aufmerksamer, auch für das, was danach kommt. Sie haben es sicherlich schon gemerkt, das ist auch sehr sichtbar in all meinen Texten, dass oft nach so einem Lachen im Saal kommt halt die Breitseite. So, damit Sie mal gucken, worüber haben wir eigentlich da gelacht? Auch das finde ich, dass eine gute Rede hat immer Platz, es schafft immer Platz für etwas Humor. Das kann auch total schief gehen, Reden auf Hochzeiten.
Wie wichtig, Humor. Wie wichtig ist dabei das Nachdenken darüber, für wen du sprichst?
Ja, also es spielt eine große Rolle. Bei Preisreden, das kennst du ja auch aus dem Literaturbetrieb, ist es schon so, dass man so eine Art ungeschriebene Verpflichtung hat, sich zum Namensgeber, zum Stifter des Preises, zu der Art und Weise, warum die Jury wie denn das eigene Werk eingeordnet hat, im geistigen, intellektuellen, ästhetischen Sinne desjenigen, nach dem der Preis benannt worden ist und nach der Stiftung, der Verein, die das Geld spendet. Und das Spiel geht dann so, dass wir Autoren, Autorinnen dann schon uns Gedanken machen über denjenigen oder diejenige. Wenn wir Glück haben, haben wir den schon gelesen vorher. Wenn nicht, dann gibt es zitate.de, da kann man dann gucken, was er da so geschrieben hat. Nein, und dann, das ist zum Beispiel eine Erwartung, der ich gerne entgegenkomme, dass ich mir dann, wenn ich den Autor gar nicht kenne, eine Sache mal durchlese und dann da auch schaue, warum hat also die Jury das im Geiste des Autoren oder der Autorin gesehen? Warum habe ich den Nelly Sachs-Preis bekommen? Was hat denn Nelly Sachs überhaupt geschrieben? Und dann ist es tatsächlich so, dass ich dann denke, das muss ich jetzt ein bisschen zurückgeben, was ich im Werk von Nelly Sachs sehe, was ich interessant finde. Und das ist tatsächlich Geben und Nehmen, so ein Tauschgeschäft. Hier ist der Preis und hier ist der Verein und hier kommt jetzt von mir das Tauschangebot zurück, also das Erhandelte von der Rede. Und dann die anderen Sachen zum Beispiel, was ich sehr, sehr gerne mache, sind Reden für Stiftungen, für ehrenamtliche Menschen, für die ehrenamtliche Arbeit machen. Das habe ich neulich wieder in Hamburg gemacht, weil das sind Menschen, die da sitzen und die halt mit ihrer Zeit etwas Gutes tun, jetzt ganz banal gesagt. Und dann finde ich es ganz schön, da hinzugehen und dann mich zu bedanken im Namen von all denjenigen, die Empfänger sind von so viel Güte. Dann ist auch klar, da sitzen Leute, die oft unsichtbar bleiben, denen man nie irgendwie sagt, hey, außer vielleicht so aus so einem, hier ist noch eine Uhr und so, aber da zu sagen, hier, ihr macht super Arbeit. Und da achte ich sehr darauf, dass das wirklich ein Lob wird. Also es gab eine Rede in Hamburg, die ich gehalten habe, die ist zu teilen auch hier drin. Da gab es ein paar Projekte zum Thema Spracherwerb. Und ich finde es super. Und ich wurde angefragt als Redner und da habe ich mir diese Projekte angeschaut. Das waren super Projekte, die das sind Neueinsteigern im Beruf helfen, zur deutschen Sprache zu kommen, die das Erlernen des Deutschen in den Schulen auf spielerische Weise durch Apps zum Beispiel. Und das war total super. Und dann mache ich mir schon Gedanken darüber, wie mein Spracherwerb war. Ich weiß, da sitzen Menschen im Publikum, die Experten sind und benehme mich entsprechend und tue so, als würde ich mich auskennen. Und dann sage ich, also das Publikum spielt schon eine große Rolle.
Ja. Wann kannst du dich wiederholen? Also wie viel von den Dingern sind gegebenenfalls bei verschiedenen Gelegenheiten einsetzbar?
Ja, also die Rede, die wir jetzt zum Schluss hören werden, die ist so universell und mir so wichtig, dass ich glaube, auch wenn jemand mich zu einem Geburtstag einlädt, dann kannst du mal kurz mal was sagen. Aber die allermeisten, muss ich ganz ehrlich sagen, sind da wirklich, wirklich, also ich habe, wie gesagt, diese Auswahl der Sprachen darüber schon getroffen, dass ich denke, die sind universell genug, aber es käme mir auch komisch vor, ehrlich gesagt, wenn ich dann eine Rede für jeden möglichen Anlass bringen würde, das wäre nicht so der Sinn der Sache.
Denn eine Sache, die ich wirklich interessant fand, du hast den Rheingau Literaturpreis gewonnen und da hast du eine Rede gehalten, die hat mich damals total verblüfft, du hast ihn für Fallensteller bekommen, das ist diese großartige Erzählsammlung. Und da gibt es ja ein Stück, was von einer älteren Figur geschrieben ist. Und du bist aufgetreten am Rheingau und hast sozusagen aus dieser Rolle heraus die Dankesrede gehalten. Diese Rede ist in gewisser Weise hier drin, aber zu einem anderen Anlass gehalten. Genau. Also du hast dann dieses Prinzip noch mal einmal weitergenommen beim Schubert-Preis, genau, der etwas danach gemacht wurde.
Und da ist es interessant tatsächlich, weil Schubert, ein Autor, während der Rheingauer Literaturpreis, der hat ja den Wein als Hintergrund. Ist Schubert ein Autor, den ich dann gelesen habe und den ich wirklich so gut fand, dass ich dachte, ah, der passt zu dieser Figur, zu seiner Widerspenstigkeit, zu seiner... Schubert war ein Autor, der sich sehr stark gegen Obrigkeiten gewehrt hat und der noch im Gefängnis, wo er festgehalten wurde, weil er die Obrigkeiten beleidigt hat, die Obrigkeiten beleidigt hat. So ein Typ war das, finde ich ganz toll. In Aalen war das da und das war toll. Und ich dachte, Lader, diese Figur aus Vor dem Fest, ist genau so jemand, so ein unerwarteter, ich mache ihn zum Schriftsteller und Sascha Stanisic kann an dem Tag nicht kommen, der ist in New York, also schickt er Lader hin und Lader hält diese Rede. Und er hält diese Rede und ist also eine unerwartbare Figur und der passte so gut zu Schubert und zu seinen Figuren, dass ich dachte, da muss man nochmal das Mittel benutzen, um für einen anderen Autor die Lanze zu brechen.
Total legitim. Du sprachst jetzt schon an, die Rede, die wir jetzt gleich zum Abschluss hören werden, das ist diejenige, die, und das hast du eben auch schon erwähnt, die du für den Nelly Sachs-Preis geschrieben hast. Und natürlich konnte ich nicht daran vorbei, das jetzt nochmal miteinander abzugleichen. Ja. Und es war für mich irre interessant, diese beiden Versionen zu sehen. Die Rede, die du gehalten hast in Dortmund für den Nelly Sachs-Preis, ist länger als das, was hier drin ist. Und vor allem sind ganz viele Passagen, die teilweise sehr politisch, teilweise aber auch sehr poetologisch zu Nelly Sachs sind, letztlich hier rein nicht reingegangen. Nun sagst du schon, anlassbezogen will man natürlich den Leuten auch was zurückgeben für diesen Preis, darum fiel Nelly Sachs da drin. Ist das jetzt so, dass du gesagt hast, als du das Ganze dann bearbeitet hast fürs Buch, so viel Nelly Sachs werden die Leute wahrscheinlich gar nicht vertragen können, wenn die das Buch lesen?
Nicht vertragen, aber tatsächlich war die Überlegung der Vereinfachung eine, dass ich nicht erwarten kann, da kann ich ja schon die Erwartung stellen, dass einige im Saal Nelly Sachs kennen und von ihr schon gelesen haben, zumindest wissen, wofür ihr Werk steht und was es für eine Autorin war. Und dann waren die Dinge, die ich aber dann benutzt habe im Text für die Lesart jetzt, nicht mehr so relevant, weil ich nicht annehmen kann, dass sie Nelly Sachs kennen. Und sie waren jetzt nicht unbedingt so aus dem Text sich zu schließen, dass ich dachte, ah, das lässt du jetzt unbedingt drin. Das heißt, ich gucke da schon nach der Lesbarkeit der Rede und schaue, bringt mir die Nennung der Autorin da in dem Fall was oder stört sie den Lesefluss, bringt sie die Leser und Leserinnen auf anderen Gedanken, das will ich gar nicht. Dramaturgie so eines Textes ist mir auch ganz wichtig. Diese Einwürfe von der fremden Stimme kommen bei einem mündlichen Vortrag sehr gut vor, aber wenn man immer wieder mal absetzen muss, um zu lesen, ah, okay, was ist das jetzt? Und dann sind man einzelne, vor allem lyrische Gedanken, die auch nicht so einfach zu verstehen sind. Also da war ein klarer Drang meinerseits, diesen Text zu vereinfachen und das ging halt über Nelly Sachs rausnehmen eher. Also deshalb habe ich zwei Zitate drin belassen dann.
Ja. Bei insgesamt 29 Preisen, die du schon bekommen hast, und ich bin nicht mal sicher, ob das so ganz aktuell ist, der letzte war angeblich 2024, das kann man sich bei dir überhaupt nicht vorstellen, dass du so lange preislos bleibst. Gab es auch mal was, wo du eine Herausforderung betreffs deiner Dankesrede, wo du sagst, um Gottes Willen, was tue ich denn
ja,
jetzt?
Ja, ich habe den Alfred-Döblin-Preis bekommen in Berlin und da war es dann sogar vorgesehen, eine Rede über Alfred-Döblin zu machen und dann habe ich Alfred-Döblin gelesen und ich konnte damit wirklich nichts anfangen und das war ganz, ganz schlimm für mich und ich dachte, was mache ich denn jetzt? Und ich habe mich verweigert. Ich habe mich innigst entschuldigt. Ich habe gesagt, ich kann doch keine Rede jetzt halten und sagen, ich finde das alles doof, was der gemacht hat. Und ich weiß, Alfred Döblin wird gelesen, noch in Schulen sogar und so. Und ich kann auch schon ein bisschen nachvollziehen, was man da... Aber mich hat das so dermaßen genervt und ich war so... Ich konnte, das ist so wie mit einem Ellenbogen. Ich habe das wirklich nicht verstanden, was das soll. Was für eine Art von Verstellung hätte das jetzt von meiner Seite? Und dann habe ich nochmal versucht, kann ich denn über vielleicht einen Aspekt von seinem Werk, dann haben sie schon gesagt, ja, das ginge vielleicht. Es schien mir so eine große Enttäuschung, dass ich irgendwas anderes mache. Nee, komm, wir machen das einfach gar nicht. Und ich war der einzige Preisträger, der das nicht gemacht hat. Und das tut mir bis heute mega leid. Und ich spiele Fantasy-Rollenspiele, das sind, muss ich hier nicht erklären, was das ist. Und Alfred Döblin beschreibt ein Berlin, das in einem von diesen Rollenspielen so vorkommt. Und dann habe ich mich irgendwann erinnert und dann habe ich zu Hause in Hamburg habe ich eine Runde gehabt und habe gesagt, ha, ich weiß, wo ich diese ganzen grotesken Typen finde und dieses Ganze. Und dann habe ich Alfred Döblin aufgeschlagen und habe mir daraus Charaktere geliehen für Fantasy-Rollenspiel. Also es war nicht umsonst.
Und es ist ja auch nicht übel genommen worden.
Nein, keiner hat es gemerkt.
Dann denke ich, kommen wir jetzt allmählich schon zum allerletzten Teil, was natürlich fast schon wieder bedauerlich ist. Du hast ja angekündigt, der nächste Roman 2030 oder was war deine Prognose oder sowas? Nein, ich Shakespeare im Original lese, kann dann natürlich so die Frage stellen, when shall we two meet again zum nächsten Buch. Aber jetzt muss natürlich deine Stimme auch die letzte sein, die heute Abend noch was ist. Das ist jetzt... das, was eben schon angeteasert wurde, die Nelly Sachs-Preisrede. Und das für mich total Faszinierende war in der Tat, das, was eben ja auch nochmal in der ersten Rede jetzt vorkam, der Deutschlehrer von Sascha Stanisic ist ein Lehrer, der häufig bei dir erwähnt wird. Hier wurde mir eine Person vorgestellt, die ich vorher noch nicht in deinen Büchern gekannt hatte. Und das ist vielleicht das Bewegendste, was ich jemals als Rede gehört habe. Also die Leute waren wirklich zu Tränen gerührt. Das müssen sie heute hier nicht. Aber es ist eine wirklich Schilderung, die grandios ist.
Vielen, vielen Dank. Ja, da müssen wir jetzt durch. Alle gemeinsam. Genau, also die Rede ist von meiner Mathelehrerin. Wir haben jetzt, wir wissen ja, dass heute hier 99% Lehrer sind im Saal. Sie werden sich vielleicht freuen, sich zu erkennen. Genossin Rosalia Mimic. Wir nannten unsere Lehrer damals noch Genossen und Genossinnen in Jugoslawien. Also Genossin Rosalia Mimic war 4 Jahre lang meine Mathelehrerin, 4 Jahre lang, in Jugoslawien damals noch. Und Genossin Mimic sprach den weichesten Dialekt, von der dalmatinischen Adria. Den fanden alle immens famos, diesen Dialekt. Vor allem die Männer, die fanden das immens famos und stellten ja sehr viele Fragen, damit sie sehr viel reden konnte. Was sie natürlich nicht tat, weil sie ist doch kein Papagei. Genossin Rosalia Mimic war mehrfach unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich war zum Beispiel, dass es sie überhaupt hierher verschlagen hatte. Also von der immens famosen Adria in unser verstaubtes Städtchen hier zwischen schroffen Bergen und dann auch noch wegen der Liebe zu unserem Maler. Unwahrscheinlich war außerdem, wie vornehm sie immer für dieses unsere einfache Leben gekleidet war, mit eleganten Blusen und mit komplexen Broschen hier so am Kragen. Und immer etwas Kreide an der Schläfe, da wo sie sich immer so eine Anarchosträhne aus dem Gesicht wischte. Und dann war sie auch noch studierte Mathematikerin. Für Frauen damals in Jugoslawien nicht unbedingt unmöglich, aber eben etwas unwahrscheinlich. Dabei diskutierte unser Land permanent die Emanzipation der Frau und aus der Diskussion ging die Frau nach Hause und hängte die Wäsche auf. Nicht viel anders als heute in Bayern also. Wir, die Schüler von Genossin Mimic, verstanden sehr wenig von Unwahrscheinlichkeit und so gut wie gar nichts von so Sachen wie elegante Kleidung. Es brachte aber nur wenige Unterrichtsstunden, damit wir verstehen konnten, dass Genossin Rosalia Mimic die strengste, gnadenloseste, No-Bullshit-Lehrerin war des gesamten bekannten und unbekannten Universums. Mit der Ausdauer und der Konsequenz einer gedopten rumänischen olympischen Reckturnerin brachte sie uns Prozentrechnen bei und gebrochen rationale Funktionen sowie Angst und Schrecken, meine Damen und Herren. 6 Stunden die Woche, 4 Jahre lang, auch an jedem Wochenende Angst und Schrecken in unseren Träumen. Ihre Adria-blauen Augen waren für uns Röntgenstrahler für unsere Ahnungslosigkeit, die immer durchschauten, dass wir nicht annähernd so viel drauf hatten in Mathe, wie Genossin Mimic von uns erwartete. Besonders anstrengend waren jene Stunden, da sie uns dorthin holte, wo die Hölle nach Kreide roch, an die Tafel, damit wir Formeln performen und Gleichungen begleichen. Und wir machten uns ganz klein auf unseren Plätzen. Wir wagten nur jeden 17. Atemzug, die Blicke nur auf die Tischplatten gerichtet. Keine Regung, weil jede Regung, glaubten wir, könnte Genossin Mimic von der mystisch schönen Adria dazu veranlassen, dich aufzurufen. Damit du nach vorne kommst, damit du irgendetwas ableitest, irgendetwas beweist, irgendeiner Zahl die Maske X abnimmst. Etwas, das du nicht wusstest, fand sie immer und brachte es dir halt bei. In den Tischplatten, da hatten die vergangenen Generationen ihre Spuren hinterlassen. Die Vorlieben für Musik, Bands, für Fußballmannschaften, auch Vorlieben füreinander, gerahmt in kleinen Herzen. Und in einem der Tische, da hatte jemand das Logo von AC/DC geritzt und daneben kaum sichtbar die Worte Highway to Hell, Highway to Rosalia Mimic geschrieben. Alle hinterlassen wir Spuren in der Welt, alle. Kratzer auf Tischen, Reden auf irgendwelchen Veranstaltungen, Spuren anderer Menschen, die bleiben erhalten, wenn wir von anderen Menschen erzählen. So einfach ist das. Die Spur von Genossin Rosalia Mimic ist so eine Spur. Ist so eine Spur der strengsten Lehrerin des Universums, die uns auf den letzten Wegen vor dem Krieg begleitet hat. Und ist so eine wichtige Spur, dass ich immer wieder von ihr erzähle. Am 6. April 1992 beendete nicht die Schulklingel, sondern eine Detonation unserer Mathestunde. Die wichtigste Pointe hier lautet, wir haben alle überlebt. Wir haben alle überlebt. Es ist die banalste Pointe aller Texte, die irgendwie mit dem Krieg zu tun haben. Dass also jemand am Leben bleibt. Und sie wird so lange bestehen, wie wir eben Texte über Krieg schreiben müssen. Also so lange, wie man eben Schulen zerbombt oder jemand nicht auf eine Mine tritt, weil er Glück hatte. Dass also unschuldige Menschen überleben, weil sie Glück hatten. Unser lieber, guter Schulhausmeister Avdo, der den Kindern in den Pausen manchmal Obst und Gemüse aus seinem Garten brachte, Der ist zum Beispiel Teil dieser Pointe. Ihm haben die Soldaten nur die Beine gebrochen. So, meine erste Englischlehrerin, in die ich verliebt war, sie ist nicht Teil dieser Pointe, sie hat den Krieg nicht überlebt. Eine viel schönere, viel wichtigere Pointe wäre, einander überleben lassen. Ja? Einander überleben lassen bei all den Verlusten, die wir gerade verzeichnen, des Respekts voreinander, der Wahrheit da draußen, des Anstands auch, des Bemühens auch um Mitgefühl, auch der konkreten Verluste, der Schultische eben, in die keine Kindernamen mehr geritzt werden können, weil es die Schultische nicht mehr gibt oder die Kinder nicht mehr gibt, einander überleben lassen, anderen beim Überleben beistehen, das wäre die schönere Pointe. Oder mit den Worten von Nelly Sachs, Völker der Erde, oh, dass nicht einer Tod meine, wenn er Leben sagt. Oh, dass nicht einer Blut meine, wenn er von der Wiege spricht. Das Erzählen selbst ist in Gefahr. Also jene, die erzählen. Ein Schriftstellerkollege aus der Ukraine war neulich zu einer Preisverleihung per Video zugeschaltet von der Front. Er konnte nicht dabei sein, weil er einberufen worden war. Und das ist jetzt einfach so, das nehmen wir hin. Dass Handwerkersoldaten sind, dass Schriftstellersoldaten, das nehmen wir so hin. Der Kollege hat sich entschuldigt bei den Anwesenden, dass er eben nicht da sein könne. Er wäre gerne für Literatur da gewesen, aber er musste für sein Land da sein. Stanislav Assejew heißt er. Und jeder Text, den Stanislav Assejew nicht schreiben kann, weil er ihn nicht schreibt, ist genau das. Das ist die Pointe seines Lebens. Er kann einen Text nicht schreiben, weil er Krieg führen muss. Wovor habt ihr Angst? Mit dieser Frage eröffnete Genossin Mimic eine Mathestunde an einem Morgen im März 92, also einen Monat vor der Detonation. Wovor habt ihr Angst? Von da an hatten wir keine Angst mehr vor ihr. Vor uns stand auf einmal nicht mehr eine strenge Mathelehrerin, sondern eine besorgte, vertraute Kreide an der Schläfe und wollte mit uns sprechen über den sich anbahnenden Horror, über das, was wir im Fernsehen sahen, über das, was wir zu Hause an den Wohnzimmertischen sprachen. Genosse Rosalia Mimic löste also auf einmal nicht mehr Gleichungen, sondern Knoten in unserem Hals. Sie wollte nicht mehr mit uns über Brüche sprechen, sondern was wir tun sollten, falls wir von unseren Eltern getrennt werden. Darüber wollte sie mit uns sprechen. Sie ließ uns aber außerdem in den kommenden Wochen herleiten, dass Nationalismus Gift ist für jede Gesellschaft, immer schon gewesen. Euren Körper, rief sie einmal, den braucht ihr wirklich, den braucht ihr zum Überleben. Ihr seid euer Körper, euer Kopf, euer Gehirn, eure Organe, das seid wirklich ihr. Alles andere, Nation, Religion, das ist von irgendwelchen Männern ausgedachter Bockmist. Auf eurem Arsch könnt ihr sitzen, auf eurer Nation nicht. Es waren nicht hundertprozentig ihre Worte, aber so ungefähr. Am Tag vor jener Detonation und also bevor Frieden für mich eine Fiktion wurde, brachte Genossin Mimic ein Memory-Spiel in den Unterricht. Die Kärtchen zeigten Orte unserer Stadt. Die Kirchen waren drauf zu sehen, die beiden Moscheen waren drauf zu sehen, die alte Brücke war drauf zu sehen, unsere Schule war drauf, der Maler, ihr Mann, der hatte das für uns gezeichnet. Das Ganze hätte wohl eine Unterrichtseinheit zu Wahrscheinlichkeiten werden sollen, vermutlich. Aber dann spielten wir einfach mal 2 Stunden lang Memory, alle gegen Genossin Mimic und Genossin Mimic gewann jede einzelne Runde. Auf der alten Brücke werden Tage später Zivilisten hingerichtet, beide Moscheen werden niedergebrannt. Das Restaurant Ustje ebenfalls. Auch in der Straße, die zu unserer Schule führt, der Pionierska, werden serbische Truppe ein Haus anzünden mit einem Neugeborenen da drin. Der ersten Detonation folgten viele weitere. Wir versteckten uns zumeist in dieser Zeit in einem Keller. Ein Klassenkamerad, auch ein Sascha, war dort mit mir. Irgendwann sprachen wir kurz, warum auch immer, über unsere Lehrerin, über Genossin Mimic. Wir waren uns einig, nähme ein Sniper sie und ihre, Adria, blauen Augen ins Visier, würde er den Mut abzudrücken nicht finden. Aber weißt du, was verrückt ist, sagte der andere Sascha, der Schütze, der könnte ein Schüler von ihr sein. Weißt du, von damals. Ist gar nicht verrückt. Nachbarn schießen auf Nachbarn. Ja. Rassisten und Terroristen, die beherrschen den Dreisatz. Bildung macht ja nicht per se aus dir einen besseren Menschen und Mitgefühl ist kein Schulfach. Die Belagerung dauerte 3 Wochen. Einige Tage mehr vergingen und dann machten der andere Sascha und ich uns auf den Weg zur Schule. Wir wollten mal sehen, ob sie noch stand. Sie stand noch, die Schule stand noch, das Gebäude empfing uns mit der Stille eines ganz gewöhnlichen Unterrichtstags. Aber am Anblick der Schule war nichts gewöhnlich, gar nichts. Nicht die eingeschlagenen Fenster, nicht die Löcher in der Fassade, die Einschusslöcher, nicht der faulende Kadaver eines kleinen Hundes auf dem Fußballplatz. Und im Matheraum, in unserem Matheraum, da kniete Genossin Mimic vor Scherben. Unsere Lehrerin kniete vor unseren zerfledderten Büchern, vor unseren Arbeitsheften. Sie kniete also vor der akribischen Mühe, die sich jemand gemacht hatte, all unsere Lernmittel zu zerstören. Die Lineale waren zerbrechen, die Rechenschieber waren verbogen. Unsere Mathelehrerin kniete also in feinem Rock und Bluse vor unserem 1x1-Poster geteilt durch 4. Sie kniete dort, wo Logik und Maß gelehrt wurden, in Staub und Schutt. Und als sie uns sah, begann sie sofort zu weinen. Es waren Freudentränen, die banale Pointe. 2 ihrer Kinder, 2 ihrer Schüler hatten also überlebt. Mathe fällt heute wohl aus, sagte sie und deutete mit einem trüben Lächeln in die Verwüstung. Dieser Kriegsleichung, die konnten wir sowieso nur mit Besen und Schaufel gerecht werden. Wir Geretteten, schreibt Nelly Sachs, wir bitten euch, zeigt uns doch endlich eure Sonne. Am nächsten Tag schien die Sonne. Ein Mann in Tarnanzug drohte meiner Mutter mitten auf der Straße. Am Abend schlugen solche wie er meinen Onkel zusammen. In der Nacht packten wir und waren weg. Liebe Genossin Mimic, ich war nach meiner Ankunft in Deutschland und ohne ein Wort Deutsch zu können, sehr lange Zeit Klassenbester in Mathe. Danke. Genossin Mimic war 4 Jahre lang meine Mathelehrerin. Sie sprach den weichesten dalmatinischen Dialekt, das fanden alle immens famos. Jugoslawien gibt es nicht mehr, Genossin Mimic auch nicht, aber heute Abend war sie hier. Im Sommer 2012 besuchte ich sie in Dalmatien. Genossin Mimic war zurück an ihren Geburtsort gegangen, ein Dorf unweit von Split. Sie unterrichtete Geflüchtete in Kroatisch und besaß eine Ziege, die unfassbar gut rechnen konnte. Der Händedruck ihres Mannes, des alten Malers, roch nach Zitrone. Wir verbrachten den Tag mit zu süßer Limonade und nicht so süßen Erinnerungen. Genossin Rosalia Mimic hat ihre Rolle als Pädagogin so interpretiert, dass sie Kindern in Zeiten akuter Krise beides beibringen sollte, Geometrie und Empathie, Formeln für Funktionen, Formeln gegen den Hass. In einer Zeit bei uns damals, als also Nationalismus wieder gewählt wurde, und wieder einmal eine Gesellschaft zersetzte und den militärischen Boden dann für Massaker bereitete, hat sie binnen Wochen aus Kindern unterschiedlicher Ethnien, unterschiedlicher Religionen eine Einheit geformt. Eine kleine Einheit, in der die Meinung aller, auch der Minderheiten, genauso viel wert war. Ihre Schule war also eine kleine Schule der Demokratie, und der Menschlichkeit. Mehr nicht, aber auch nicht weniger als das. Vielleicht selbstverständlich. An die Gleichungen von damals erinnere ich mich nicht mehr. Merke ich gerade bei meinem Sohn in der Schule. Aber die Tage, die letzten Tage mit Genossin Mimic, die werde ich niemals vergessen. Nicht ihre absolute Güte, nicht ihr Feingefühl, ihr Fach hintanzustellen und uns, ihre Kinder, ihre Schüler hervor. Ihre Fürsorge nicht, ihre Güte nicht. Die Geschichte von Genossin Mimic ist aber auch eine Geschichte einer Lehrerin, die ginge es nach Teilen der AfD heute hier bei uns in unserem Land fürchten müsste, über irgendwelche Online-Meldeportale denunziert zu werden. Ja, auch bei uns wird Nationalismus wieder gewählt. Seine Mittel sind gleich geblieben. Fälschung von Geschichte und Gegenwart, Medienverachtung, Versuche der Zensur, Dämonisierung von Minderheiten. Für während den Anfängen sind wir vielerorts schon zu spät. Wo wir aber nie zu spät sein werden, ist solche Güte, solche Fürsorge, solches Helfen den Schwächeren, Helfen den Kindern, den Erwachsenen in Not, Empathie, Zivilcourage. Dafür sind wir nicht zu spät. Vielen, vielen Dank.
Sascha Stanišić, meine Damen und Herren, er signiert jetzt gleich da hinten am Büchertisch. Sie wissen das. Sorgen Sie dafür, dass der Mann nach all dem Reden auch noch was zu schreiben bekommt. Einen schönen Abend.